Ich werde versuchen, diesen Tagen immer ein bisschen den alttestamentlichen Hintergrund aufzuzeigen zum Leiden Jesu. Ich nehme dann grundsätzlich Texte aus dem Neuen Testament, aber deswegen habe ich auch diesen Text lesen lassen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 12. Ich möchte für die Botschaft heute Abend den Text aus 1. Korinther 5, die Verse 6 bis 8 lesen. Das Thema heute heißt Leben in ganzer Trennung von der Sünde. Morgen Abend wieder um 20 Uhr Leben in ganzer Hingabe an Gott. Und am Freitag dann um 10 Uhr morgens Leben in völliger Gemeinschaft mit Gott und mit den Mitchristen. Also zum Thema Leben in ganzer Trennung von der Sünde lese ich 1. Korinther Kapitel 5, die Verse 6 bis 8, wo Paulus schreibt: Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teich durchsäuert? Fegt den alten Teig völlig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns Feste feiern, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Ich lade ein, aufzustehen, wer da kann, zum Gebet. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir wissen, dass du für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Herr, und dass wir durch dich Frieden mit Gott haben dürfen, dass wir durch dich ein neues Leben empfangen dürfen. Schenke du Gnade, dass wir das noch tiefer begreifen, auch in diesen Tagen, dass wir die biblische Botschaft immer tiefer und breiter begreifen und auch im praktischen Leben umsetzen können. Wirke du mit deinem Heiligen Geist in unserer Mitte heute Abend. Amen. Dankeschön. Leben in ganzer Trennung von der Sünde, dazu heute Abend folgende Schwerpunkte. Erstens, Christus, unser Passahlamm. Zweitens, ein heiliges Leben für Gott. Und drittens, ein Leben als Fest für Gott. Gehen wir einmal von der Situation in Korinth aus. Paulus schreibt ja diesen Brief an die Korinther. Die Korinther meinten damals, sehr geistlich zu sein. Wir merken das quer durch den Brief, immer wieder kommt das zum Vorschein. Sie meinten also überaus geistlich zu sein. Aber auf der anderen Seite merken wir, dass es viel Streitereien gab, viel Probleme, viel Konflikte und so weiter. Sie meinten, dass man durchaus geistlich sein könne, aber andererseits in der Sünde leben könnte. Sie meinten, was ich mit meinem Leib tue, das habe keine Auswirkungen auf meine Beziehung zu Gott. Also hier meine Beziehung zu Gott, da mein Leben im Leib. Mit dem Leib kann ich durchaus in der Hurerei leben, ich kann trotzdem geistlich sein, ich kann trotzdem mit Gott in einer harmonischen Gemeinschaft leben. Davon gingen sie aus und auch in diese Situation hinein schreibt der Apostel Paulus. Kennen wir das nicht auch manchmal ein bisschen, vielleicht in unserem Leben oder in unserer Gemeinschaft? Man will ja durchaus geistlich sein, aber man merkt vielleicht gar nicht, wie egoistisch man im praktischen Leben ist. Man merkt gar nicht, dass man in Wirklichkeit, Paulus würde sagen, sehr fleischlich ist. Was bedeutet nun Christi Opfertod für uns? Auch in Bezug auf unser Leben in der Sünde oder fern von der Sünde. Darüber möchte ich heute Abend mit euch zusammen nachdenken. Zum ersten Schwerpunkt, Christus, unser Passahlamm. Paulus schreibt hier, auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet worden, ist geopfert worden. Auch wir haben ein Passahlamm. Warum auch wir? Also Paulus sagt hier, auch wir Christen. Nicht nur die Juden haben etwas zu feiern. Auch wir Christen haben ein Passahlamm, das geschlachtet worden ist. Und damit erinnert Paulus an das alttestamentliche Passahlamm. Wie wir es vorher gelesen haben. Die Juden erinnerten sich jedes Jahr, während sie das Passahlamm schlachteten, erinnerten sie sich an die Zeit in Ägypten. 400 Jahre lang waren die Vorfahren in Ägypten Sklaven gewesen. Genau 430 Jahre. Sie hatten dort den Ägyptern als Sklaven gedient und nun hatte Gott ihnen gesagt, ich werde euch befreien. Ich werde euch hinausführen. Wir wissen, dass die Ägypter das gar nicht lassen wollten, nicht zulassen wollten. Sie wollten es mit aller Gewalt verhindern. Aber Gott sagte, am 14. des ersten Monats, des Monats Nisan, oder Abib auch genannt im Alten Testament, am 14. diesem Monat, dann sollt ihr ein unschuldiges, ein fehlerloses Tier schlachten. Und das Blut nehmen und es an die Türpfosten beschmieren. Warum das? Überall, also Gott sagte, ich werde den Todesengel schicken, den Verderber schicken, und überall, wo er das Blut sieht, da wird er vorübergehen, wo das Blut nicht zu sehen ist, da wird er hineingehen und den Erstgeborenen töten. Also das Blut, können wir sagen, das Blut hat sie befreit vor der Strafe Gottes. Und dann sollten sie diesen Tag nutzen, um jährlich neu das Passa zu feiern. Passa bedeutet hebräisch Pessach und bedeutet so viel wie schonendes Vorübergehen. Wir verstehen nicht, der Todesengel würde schonend vorübergehen. Deswegen Passa, Pessach, schonendes Vorübergehen. Gott würde die Israeliten nicht nur von der Strafe befreien, sondern sie auch aus der Sklaverei herausführen. Und dann sagt Gott hier in 2. Mose 12, Vers 12, ich werde nicht nur Strafgericht an den Ägyptern vollziehen, sondern auch an ihren Göttern. Also in Wirklichkeit war es hier also, kann man sagen, ein Kampf zwischen Gott und den Dämonen. Israel war in Ägypten nicht nur Sklave der Ägypter, sondern auch des ägyptischen Götzendienstes gewesen. Und Gott wollte sie wirklich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich befreien. Und das führt uns zu dem, was Jesus getan hat. Da ist das Blut vergossen. Achten wir darauf. Die Israeliten wurden nicht befreit, weil sie fehlerlos waren, sondern weil Blut geflossen war, weil da Blut an dem Türpfosten war, weil ein unschuldiges, fehlerloses Tier geschlachtet wurde, das Leben gelassen hatte. Und das ist das Prinzip in der Bibel, schon im Alten Testament, Leben für Leben, Tod für Tod. Das heißt, in Wirklichkeit hatten die Israeliten, wie du und ich, wie wir alle, den Tod verdient. Nicht nur den körperlichen Tod, sondern den ewigen Tod. Durch die Sünde waren alle Menschen getrennt von Gott, sind alle Menschen getrennt von Gott, bis heute. Von Natur aus. So eins. Und der Mensch kann sich gar nicht aus dieser Macht Satans befreien, aus dieser Macht der Dämonen. Er braucht Gott. Er braucht die Erlösung durch Jesus Christus. Und so war das alttestamentliche Passafest eine Verheißung auf das eigentliche Passahlamm, nämlich Jesus Christus, der kommen würde und sein Leben für uns in den Tod geben würde. Nun, Jesus ist gekommen. Paulus sagt, auch wir haben ein Passahlamm. Nun eine Frage, wann ist Jesus genau gestorben? Eine schwierige Frage. Denn wenn wir die ersten drei Evangelien lesen, dann meinen wir, dass Jesus zusammen mit den Juden das Passahlamm gegessen hat am Donnerstagabend, bevor er gestorben ist. Wenn wir aber das Johannesevangelium lesen, dann lesen wir dort, dass Jesus am Kreuz hing, während im Tempel die Passahlämmer geschlachtet wurden. Nun, haben wir es mit einem Widerspruch zu tun? Nein. Es gab offensichtlich verschiedene Überlieferungen, verschiedene Arten, wie man das Datum festgelegt hat. Also die Pharisäer und die Sadduzäer waren sich da nicht ganz einig. Und so konnte Jesus am Donnerstagabend zusammen mit den Pharisäern das Passahlamm essen. Und am Freitagnachmittag oder am Freitag am Tag, wo die Sadduzäer ihre Passahlämmer im Tempel schlachteten, wo dort die Passahlämmer hingen, hing Jesus am Kreuz als das eigentliche Passahlamm. Ich finde es wunderbar, wie Gott das so eingerichtet hat. Übrigens müssen wir ja auch bedenken, dass der Tag für die Juden am Abend anfängt. Das heißt, dass Jesus am gleichen Tag das Passahlamm mit den Jüngern gegessen hat und am gleichen Tag schon auch sein Leben als Passahlamm hingegeben hat. Dass er gestorben ist für uns. Und nun sagt uns Petrus im 1. Petrus 1, Kapitel 1, Vers 18 und 19, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid, von eurem eitlen Wandel, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Wir schätzen ja irdische Güter manchmal so viel nicht, und wenn es dann noch Gold und Silber ist, was ist schon wichtiger? Hä? Aber Petrus sagt, nein, das ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben hingegeben in den Tod. Eigentlich waren wir schuldig. Eigentlich müssten wir ewig getrennt von Gott leben. Wir hatten gesündigt, auch ich. Aber Jesus war bereit, für mich in den Tod zu gehen. Und überall da, wo dieses Opferblut Jesu im Glauben angenommen wird, das heißt überall da, wo Menschen bereit sind zu sagen, jawohl, Herr Jesus, du bist für mich in den Tod gegangen, da kommt Jesus in unser Leben und da werden wir befreit von dem Strafgericht Gottes, von dem ewigen Gericht. Da schenkt uns Gott seine Vergebung. Nun passt mal auf, ich finde etwas ganz interessant, was wir im Talmud lesen. Im Talmud, Joma 39b, da lesen wir, unsere Lehrer lehrten, 40 Jahre vor der Zerstörung des Hauses, das heißt des Tempels, kam das Los nicht in die Rechte, noch wurde der rot gefärbte Streifen weiß, noch brannte das westliche Licht und es öffneten sich die Türen des Tempels von selbst. Was soll das? 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels. Das war das Jahr 30 nach Christus. Denn der Tempel wurde 70 nach Christus zerstört. Wir sind ziemlich überzeugt heute, dass Jesus im Jahr 30 nach Christus gestorben ist. Er ist so 4-7 vor Christus geboren. Also wir können mal davon ausgehen, dass Jesus genau in diesem Jahr gestorben ist. Und nun sagen die Juden, das Los ist seit diesem Jahr nie mehr in die rechte Hand gefallen. Was bedeutet das? Wenn das Los beim Opferlamm, beim Opfern in die rechte Hand fiel, dann bedeutete das für die Juden, das Opfer ist Gott angenehm. Und nun heißt es ganz konkret, die Juden sagen, Gott hat unser Opfer nie mehr angenommen, seit dem Jahr 30 nach Christus. Der rot gefärbte Streifen, der weiß wurde, denkt man Jesaja 1,18, nicht, wenn deine Sünden blutrot sind, sollen sie schneeweiß werden, war ein Zeichen dafür, dass Gott die Sünden wegnimmt. Für die Juden bedeutet das konkret, seit dem Jahr 30 nach Christus liegt auf uns eine Schuld, die nicht vergeben ist. Warum nicht? Ich meine, Gott wollte noch etwas anderes sagen. Er wollte sagen, eure Lämmer genügen nicht mehr. Die waren eine Verheißung auf das, was kommt. Und nun habe ich ein besseres Opferlamm. Ich habe meinen Sohn hingegeben für euch in den Tod. Und wer das annimmt, der hat Vergebung. Ich brauche das Opfer nicht mehr. Schade, dass nicht alle Juden dadurch zum Glauben gekommen sind. Wenn Gott doch so deutlich spricht, nicht, dann müsste man doch das annehmen. Aber leider sind viele im verstockten Herzen geblieben. Sie wollten nicht. Viele haben sich bekehrt. Aber ich meine, wenn Gott so deutlich spricht, er sagt, schaut mal, das Opferlamm genügt völlig, 100%. Wer das im Glauben annimmt, wer Jesus im Glauben annimmt, wer die Vergebung im Glauben annimmt, der ist ein Kind Gottes, der ist befreit von der Strafe. Haben wir diese Gewissheit? Wie schön, wenn wir das jetzt bezeugen dürfen. Jesus ist für mich gestorben. Ich hatte es verdient. Aber durch Jesus habe ich Frieden mit Gott. Ich wünsche uns allen diese Gewissheit. Wenn nicht, dann dürfen wir sie heute Abend erleben. Ich komme zum nächsten Punkt. Ein heiliges Leben für Gott. Paulus sagt hier in Vers 7a, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Sauerteig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Was ist das mit dem alten Sauerteig? Wir haben es vorher gelesen, dass die Israeliten nach dem Passafest 7 Tage lang das Fest der ungesäuerten Brote feiern sollten. 2 Dinge sollten damit zum Ausdruck kommen. Erstens, die Israeliten hatten so eilig in Ägypten, dass sie keine Zeit mehr hatten, Sauerteig vorzubereiten. Zweitens ist der Sauerteig in der Bibel ein Bild für die Sünde. Wie ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert, so durchsäuert ein wenig Sünde in meinem Leben, mein ganzes Leben, und so durchsäuert ein wenig Sünde in der Gemeinde die ganze Gemeinde. Denn hier geht es um die Gemeinde. Und wenn Paulus sagt, fegt den alten Sauerteig völlig raus, heißt es auch aus der Gemeinde. Denn das hat er gerade vorher gesagt. Reinigt euch völlig, wäre eine andere Übersetzung. Denk mal an Vers 1, Kapitel 5. Da gab es Leute, die lebten Hurerei. Jemand schlief offenbar mit seiner Stiefmutter und sie waren sogar aufgeblasen. Aufgeblasen nicht nur die Person, die in der Sünde lebte, sondern die Gemeinde war aufgeblasen. Sie meinten ja Wunder, wie geistlich zu sein. Aber Paulus sagt, euer Rühmen ist nicht gut. Das schadet. Es wird die Gemeinde verderben. Tut hinaus. Wir als Gemeinde sind berufen, die Heiligkeit Christi, die Heiligkeit Gottes, immer mehr zu widerspiegeln. In unserem Leben. Und das geschieht nicht dadurch, dass ich nun versuche, durch eigene Kraft vollkommen zu sein. Das geschieht nicht durch eigene Leistung. Wir würden bald merken, das geht einfach gar nicht. Sondern das geschieht dadurch, dass Christus in meinem Leben wirksam ist. Dass er immer mehr auch die Quelle meiner Kraft wird. Und das heißt für uns entschlossen Nein zu sagen. Zu der Sünde. Nicht mit der Sünde zu spielen. Hier konkret bezieht sich Paulus auf die Hurerei. Dass wir nicht meinen, ja, wir könnten durchaus in der Hurerei leben und hier Gemeindeglied sein, mit Gott in Ordnung zu leben. Entschlossen Nein zu sagen, und das fängt in unserem Herzen an. Denn das Herz des Menschen ist grundsätzlich böse. In Bezug auf die Sexualität heißt er zum Beispiel, dass unsere Liebe zum Partner, die Sexualität in der Ehe, von der Liebe Gottes geprägt ist, die das Wohl des Nächsten sucht. Die nicht in erster Linie sein eigenes Wohl sucht, sondern das des Nächsten. Und dass wir auch ein klares Ja zum Willen Gottes haben, aber auch ein klares Nein zu dem, was Gott nicht gefällt. Gott sagte einst schon zu Israel, ihr seid eine heilige Nation, eine gottgeweihte Nation. Und die Heiden sollen sehen, dass Gott unter euch ist, dass der heilige Gott unter euch ist. Das ist auch unsere Berufung als Gemeinde Jesu. Die Menschen um uns herum sollen sehen, dass Jesus Christus der Herr der Gemeinde ist. Und die Frage ist natürlich, die Frage stellt sich mir, wird das sichtbar? Komme zum dritten Punkt. Feste feiern für Gott oder unser Leben als Fest für Gott. Vers 8. Darum lasst uns Feste feiern, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten der Lauterkeit und der Wahrheit. Wenn Paulus hier sagt, lasst uns Feste feiern, so meint er nicht nur am Ostern oder am Passafest, sondern offensichtlich bezieht er sich auf das ganze Leben. Unser Leben ist ein Fest, nicht? Als Christen feiern wir ein ganzes Leben lang. Ist doch schön. Müssen uns nicht nur freuen auf ein Fest, vielleicht einmal oder zweimal oder vielleicht auch dreimal im Jahr. Unser Leben ist ein Fest. Aber was für ein Fest. Nicht für eins die Korinther, sagt Paulus, nicht in Bosheit. Damit ist die schlechte Gesinnung gemeint. Wir können sagen, das schlechte Wesen des Menschen, wie es von Natur aus ist, das böse Herz. Und dann die Schlechtigkeit. Damit ist gemeint, dass ich denn nicht nur eine schlechte Gesinnung habe, sondern auch bestrebt bin, dem Nächsten was Böses zuzufügen. Jesus sagt ja, aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Wie Hurerei, Diebstahl, Ehebruch, Neid, Hass und so weiter. Und nun sagt Paulus weiter, nicht in Bosheit oder Verderblichkeit oder Schlechtigkeit, es gibt hier auch eine andere Textvariante, kann man sagen, das ist Unzucht statt Schlechtigkeit, aber das ist natürlich auch gemeint. Mit anderen Worten, Jesus sagt, die Gedanken der Hurerei fangen da an, nicht? Wo das Herz verkehrt ist, da fängt Hurerei, da fängt Ehebruch an. Wer kann schon sein Herz verändern, nicht? Jesus kann's. Jesus will uns auch als Christen durch und durch reinigen. Wir sind noch lang nicht perfekt, wenn wir uns zu Jesus Christus bekehren, wenn wir Jesus im Glauben annehmen. Sind wir noch lang nicht vollkommen, sondern dann fängt das Leben der Heiligung an. Und darin müssen wir wachsen. Weiter sagt Paulus hier, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Das griechische Wort, das hier mit Lauterkeit übersetzt wird, lauter heißt ja auch rein, nicht geläutert, reingemacht, heißt so viel, das, was den Strahlen der Sonne, dem Urteil der Strahlen immer standhält. Wenn die Sonne so hell in unser Leben scheint, dann ist unser Leben so hell von durch Gott, durch Jesus Christus natürlich, dass es diesen Strahlen standhält, wenn man es beurteilt. Das ist hier gemeint. Und gemeint ist hier also offensichtlich die Gesinnung unseres Lebens, unsere Grundeinstellung in Bezug auf das Leben, auf Gottes Willen. Von Gott, von seinem Heiligen Geist durchleuchtet. So dass Gott uns nicht mehr verurteilen kann. Wir haben Vergebung, aber wir haben ein reines Herz. Und der Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht nur, ja, in der Bibel nicht nur das, was jetzt auch nicht Lüge ist, sondern das, was mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Also wenn wir so leben, völlig so leben, wie es mit dem Willen Gottes übereinstimmt, dann leben wir in der Wahrheit. Wir können auch sagen, das, was nicht verborgen ist, was echt ist, was aufrichtig ist, das ist in der Bibel Wahrheit. Und entspricht dem, was Gott uns in der Bibel als seinen Willen offenbart hat. Wenn wir uns also dem biblischen Wort Gottes unterordnen, dann leben wir in der Wahrheit. Die Bibel zeigt uns nun sehr klar, dass wir es nicht schaffen von uns. Jesus ist die Wahrheit und er möchte, dass wir Gott dienen, so sagt er es uns in Johannes 4, 24, im Geist und in der Wahrheit. Durch die Vergebung, durch Jesus Christus, durch die verändernde Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und das ist Gottes Ziel. Dazu ist Jesus gekommen, dass er die Werke des Teufels, des Satans, zerstöre. Natürlich endgültig, wenn er wiederkommt, aber nicht nur dann, sondern jetzt schon. Ich fasse kurz zusammen. Jesus, unser Passalam, Passa heißt so viel wie schonendes Vorübergehen. Einst in Ägypten mussten die Israeliten ein unschuldiges Lamm schlachten, das Blut an die Türpfosten streichen. Überall, wo das Blut war, ging der Verderber, der Todesengel, der von Gott gesandt war, schonend vorüber. Wenn wir Jesus im Glauben aufgenommen haben, wenn wir durch seinen Tod ewiges Leben und die Vergebung empfangen haben, brauchen wir uns nicht mehr vor dem Gericht Gottes zu fürchten. Wir haben ewiges Leben. Der Richter der Welt ist unser Erlöser und er hat uns freigesprochen von dem letzten Gericht. Wir wissen, dass wir Frieden mit Gott haben. Und so sagt Paulus, sollen wir unser Leben hingeben in der Heiligung, dass wir den Sauerteig raustun, dass wir das alte, böse Leben, Hass, Neid und so weiter, Egoismus, Hurerei, dass wir es raustun, uns reinigen lassen durch das Wirken des Heiligen Geistes und dass wir ein Leben als Fest für Gott feiern, dass unser Leben aufrichtig vor Gott sein darf, ehrlich vor Gott, dass wir uns ständig durch den Geist Gottes prüfen lassen und uns verändern lassen, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Das ist Gottes Wille und darum feiern wir jetzt auch demnächst Ostern. Lasst uns beten. O Jesus Christus, wie groß ist deine Güte und Gnade, dass du für uns gestorben bist, dass du für uns in den Tod gingst, damit wir Vergebung empfangen dürfen. Ich danke dir, dass wir diese Vergebung einfach im Glauben annehmen dürfen und dass wir nicht nur die Vergebung annehmen dürfen, sondern auch die erneuernde Kraft durch den Heiligen Geist, der in unser Leben kommt, wenn wir das Geschenk der Erlösung annehmen. Danke, Herr, dass du so gnädig bist, so barmherzig, so geduldig auch mit uns, dass du ständig wirkst. Und ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass wir in der Gesinnung und im praktischen Leben uns wirklich von dir prüfen lassen, uns von dir verändern lassen, damit wir zu deiner Verherrlichung leben können, damit du durch uns gepriesen wirst, verherrlicht wirst und dass Menschen gesegnet und gestärkt werden. Ich danke dir, Herr, für die Botschaft der Bibel, die so klar ist und die uns hilft, deinen Willen zu verstehen und umzusetzen. So segne uns alle, auch heute Abend und weiterhin. Im Namen Jesu Christi. Amen. Dankeschön.